Guten Morgen erstmal. Was für ein provokanter Text aus dem Predigerbuch, den Frank gerade gelesen hat. So etwas steht in der Bibel. Zwar im Alten Testament, aber eben in der Bibel. 1759 verbrannten Behörden eine Schrift von Voltaire. Voltaire war ja der wichtigste Denker des 18. Jahrhunderts. Also sie verbrannten eine Schrift von ihm, weil sie sie für ketzerisch hielten. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei im Wesentlichen um eine Übersetzung von Sätzen aus dem Predigerbuch handelte. Also auch schon damals gab es Probleme mit diesem Text. Warum muss ich euch diese Bibelworte am 4. Advent, warum mute ich euch die zu, so kurz vor Weihnachten, dem Freudenfest der Geburt von Jesus? Bitte nehmt es mir nicht übel. Das war ja nur die Lesung vor der Predigt. Der weihnachtliche Predigttext, der kommt noch. Aber schauen wir trotzdem zuerst einmal auf die Worte aus dem Predigerbuch. Sie sind schließlich Teil der Heiligen Schrift. Alles ist Hevel. Hevel ist das hebräische Wort. Es durchzieht das Predigerbuch. 38 Mal finden wir da Hevel im Predigerbuch, 73 Mal in der gesamten Bibel. Also mehr als die Hälfte der Hevels ist im Predigerbuch. Was bedeutet Hevel? Wörtlich kann es mit Dunst, Hauch, Dampf übersetzt werden. Irgendetwas nicht Fassbares, nicht Greifbares. Pessimistisch gesehen kann es bedeutungslos, absurd, Mist oder sinnlos bedeuten. Etwas positiver könnte Hevel mit vergänglich, flüchtig, nichts, ein Hauch von Nichtigem übersetzt werden. Alles ist vergänglich und vergeblich, also Hevel, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand, ja alles ist vergebliche Mühe. Und dann stellt der Prediger eine Frage, die ihn das ganze Buch über beschäftigt. Welchen Gewinn hat der Mensch bei aller Arbeit, mit der er sich unter der Sonne abmüht? Mit anderen Worten, er sucht nach dem bleibenden Sinn im Leben hier auf Erden. Unter der Sonne heißt es immer beim Prediger. Der Prediger ist ein Weisheitslehrer. Weisheit in der Bibel ist mehr als nur Wissen. Sie ist immer in Verbindung mit zu Gottes Plan zu sehen. Der Weisheitslehrer lebt, erforscht und beobachtet unsere Welt und sucht Gott, seinen Willen und sein Wirken dahinter. Hören wir mal, wie er da so vorgeht und seine Ergebnisse. Also er arbeitet viel und kann sich schließlich leisten, was sein Herz begehrt. Zuerst hat er den Eindruck, dass sich alle Mühe gelohnt hat. Aber dann fragt er sich, ob all der Stress, das Ackern, die Anstrengung es wert waren. Und dann sucht er Freude im Wein und vielen Frauen und fühlt sich leer. Schließlich muss er erkennen, dass so ein selbstbezogenes Leben keinen bleibenden Wert hat, dass der wahre Wert des Lebens nicht in Erfolgen wie einem großen Haus, einem attraktiven Körper, viel Geld oder einer Romanze liegt. Alles ist Hevel, vergänglich, flüchtig, vergeblich. Der bekannte Schauspieler Jim Carrey, zweifacher Golden Globe-Gewinner, wusste, wie es sich anfühlt, ganz oben anzukommen und dann zu erkennen, dass das, wonach er sich eigentlich gesehnt hat, dort nicht zu finden war. In einem Interview 2005 sagte er, ich wünschte, dass jeder einmal reich und berühmt werden könnte und alles hätte, was er sich je erträumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Alles ist Hevel. Aber weiter mit dem Prediger. In seinem Bestreben, sich selbst zu verwirklichen, erfährt er, dass das Leben Grenzen hat, die sich nicht überwinden lassen, dass es Zeiten und Ereignisse gibt, die wir nicht kontrollieren können, wie Leben und Tod, Liebe, Krieg und Frieden. Alles ist Hevel, bedeutungslos, sinnlos. Er ringt mit der Frage, warum gerechte Menschen Unrecht erleiden. Wir kennen das auch, wenn wir auf Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz schauen, Diskriminierung oder falsche Anschuldigungen. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie solches Unrecht mit einem gerechten Gott vereinbar ist. Er kommt zu keinem Ergebnis. Alles ist Hevel. Absurd, großer Mist. Er beobachtet Unterdrückung, Konkurrenzkampf und Vereinsamung unter den Menschen. Auch erkennt er allgemeine Muster typischer Machtkämpfe unter Herrschern und kommt zu der Einsicht, dass je mächtiger Menschen werden, sie immer mehr die Fähigkeit verlieren, dazuzulernen. Alles ist Hebel, sinnlos, alles egal. In dem Text, den Frank gerade gelesen hat, denkt der Weisheitslehrer über das Unrecht in der Welt, all die Ungerechtigkeit nach. Menschen, die ungeniert öffentlich andere unterdrücken, berauben, Angst und Schrecken verbreiten und ein ausschweifendes Leben führen, werden nicht bestraft. Von Gott wollen sie nichts wissen, aber sie leben unbehelligt bis zum Tod. Und oft umgekehrt geht es oft guten Menschen schlecht, sie werden übersehen und vergessen. Und so stellt er fest, es gibt keinen verlässlichen Zusammenhang zwischen dem Tun eines Menschen und seinem Ergehen, also wie es ihm so geht auf Erden. Alles ist Hebel, ein Nichts, absurd, sinnlos. Das dürfte eigentlich nicht sein, meint der Weisheitslehrer. Er weiß aus seinem Vertrauen zu Gottes Herrschaft, dass es denen gut gehen soll, die Gott fürchten, und denjenigen, der Gott lästert, nicht. Aber was er tatsächlich beobachtet, sieht anders aus. Und er kommt zu dem Schluss, dass den Menschen mit ihren Möglichkeiten und ihrer Perspektive unter der Sonne die letzte Gerechtigkeit und wahre Erfüllung verschlossen sind. Alles ist Hebel, ein Nichts. Und eigentlich müssen wir dem Weisheitslehrer recht geben. So sieht es aus, so sieht unser Leben hier auf der Erde aus. Wir spüren eine größer werdende Unsicherheit wegen der politischen Situation, die immer verworrener wird. Sicherheiten, die als verlässlich galten, zerbröckeln unter unseren Augen. Lügen werden als Wahrheit deklariert und so einfach angenommen. Menschen, die stören, werden beseitigt und nichts passiert. Ursache und Reaktion werden verdreht, gerade wie es passt. Und außerdem, gleich dem Prediger, sind heute viele Menschen, besonders junge Menschen, auf der Suche nach dem Sinn. Sie fragen sich, haben meine Existenz und mein Tun irgendeine Bedeutung? Alles ist Hebel. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zu der Welt des Predigers. Weihnachten. Zwischen seiner Welt und unserer Welt geschah Weihnachten. Aber natürlich, wir wissen es alle, aber leben wir in dieser neuen Realität? Das ist die Weihnachtsfrage. Machen wir es uns einfach noch einmal bewusst, was für jeden Einzelnen von uns anders wurde durch Weihnachten. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 8 bis 14 aus der Hoffnung für alle. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Worte der Heiligen Schrift. Stellen wir uns noch einmal die Szene da draußen auf den Feldern vor. Es ist dunkel. Die Hirten haben einen harten Arbeitstag hinter sich. Vielleicht wurde ein Schaf verletzt oder ein anderes wurde gerissen von einem Raubtier. Vielleicht haben sie untereinander gestritten. Vielleicht gibt es unter ihnen einen schwächeren Hirten, der von den anderen gemobbt wird. Vielleicht haben sie wieder keine geeignete Weide für die Schafe gefunden. Die Tiere haben Hunger, sind schwach und morgen müssen sie früh am Tag los, um weiterzusuchen. Alltag, mühevolle Arbeit, Streit und Armut, vielleicht auch Verzweiflung, Krankheit. Dann dieses Licht in der Dunkelheit. Es heißt, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Der Himmel ist offen. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie, die Hirten, an die keiner denkt, die keinen Zugang zum Tempel oder zur Gemeinde haben, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie erschrecken und sie werfen sich voller Furcht zu Boden. Dann steht da ein Engel, ja, ein Kämpfer der himmlischen Heerscharen, könnt ihr euch das vorstellen, der steht da und spricht zu ihnen. Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die euch große Freude bereiten wird. Denn heute ist für euch der Retter geboren, es ist Christus, der Herr. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und plötzlich sehen sie unzählige Engel, viele, viele Engel am Himmel. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das sein muss? Und die Engel loben Gott und singen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Eine Botschaft aus einer anderen Realität. Der Himmel ist offen. Mit Jesus kommt Gottes Reich zu uns auf die Erde, unter die Sonne. Alles ändert sich. Nichts ist mehr Hevel, sinnlos oder bedeutungslos. Es ist nicht so, dass Gott sein Reich erst durch die Gegenwart Jesu auf der Erde ins Leben gerufen hat. Aber jetzt, an Weihnachten, in Jesus und nur durch ihn, kommt es zu allen Menschen in aller Herrlichkeit. Gottes Reich steht jetzt allen offen. Es ist für alle zugänglich. Jesus kam in diese Welt, um uns das Leben, für das wir geschaffen worden, das ewige Leben, zu zeigen und zu lehren. Behutsam eröffnet er uns den Zugang zu Gottes Reich, damit wir darin gemeinsam mit ihm wirken und handeln. Das tut er zunächst dadurch, dass er dieses Leben, das durch ihn selbst hindurchfließt, dazu nutzt, um unsere Nöte anzugehen. Zunächst also empfangen wir Liebe, Heilung, Trost, Hoffnung, Kraft, Rat, Veränderung und vieles mehr. Aber danach befähigt Jesus uns, dieses Leben durch unser Handeln weiterzutragen. Ein Handeln, das in der Erwartung geschieht, dass er und sein Vater mit und durch uns wirken. Das heißt ja genau genommen, dass er uns befähigen möchte, mit ihm zusammen das zu tun, was er tat und weiter tut. Das Hauptthema von Jesus hier auf Erden war das Reich Gottes. Über 100 Mal finden wir diesen Begriff Reich Gottes oder Reich der Himmel in den vier Evangelien in der Bibel, in den vier Evangelien. Also in den ersten vier Büchern des Neuen Testaments. Über 100 Mal. In Matthäus 4,17 können wir lesen, dass Jesus schon gleich am Anfang seines Auftretens in der Öffentlichkeit verkündete, tut Buße, also kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Beziehungsweise die genauere Übersetzung würde heißen, tut Buße, also kehrt um, denn das Reich der Himmel ist gekommen, also schon da. Immer wieder erzählt Jesus vom Reich Gottes, beschreibt es und lädt uns ein, am Reich Gottes hier auf Erden schon teilzuhaben. Sicherlich hat Gottes Herrschaft auch eine Dimension, die sich erst in der Zukunft verwirklicht. Aber Jesus lädt uns ein, bis dahin, schon jetzt, durch und mit ihm in das Reich Gottes einzutreten. Gottes Reich mit all seiner Liebe und Macht steht uns zur Verfügung. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, was das für dich bedeuten kann? Vielleicht hilft ein Vergleich, diesen Aspekt der Verfügbarkeit des Reiches Gottes besser zu verstehen. Diese Tatsache und Einladung Jesu, die wir oft übersehen. Stellen wir uns einmal vor, wir würden einen Besuch in einem Haus machen. Wir sind das erste Mal in diesem Haus. Es ist ziemlich groß. Wir sitzen einige Zeit mit dem Gastgeber in der Veranda. Dann wird das Abendessen angekündigt und der Gastgeber führt uns einen langen Flur entlang und sagt an einem bestimmten Punkt: Bitte hier hinein, das Esszimmer ist nahe herbeigekommen. Vielleicht wird er eher sagen, hier ist das Esszimmer. Aber so ähnlich führt Jesus uns zu seinem Reich. Ein vielleicht seltsamer Vergleich, aber er zeigt uns etwas Wesentliches in der Botschaft Jesu. Es ist nicht so, dass das Esszimmer noch nicht da ist. Es ist verfügbar, aber für uns persönlich erst, wenn wir uns vom Gastgeber in das Esszimmer führen lassen. Wir allerdings machen es uns oft im Haus gemütlich und bleiben lieber in der Veranda mit Jesus, unserem Gastgeber. Das ist ja auch eine kostbare Zeit. Aber irgendwann ist es Zeit, ins Esszimmer zu gehen mit ihm. Ja, und es gibt auch noch andere Reiche hier auf Erden. Sie sind immer noch mit dem Reich der Himmel und Gottes Reich auf der Erde präsent. Das ist die Situation von uns Menschen. Natürlich gibt es hier ein Reich der Finsternis, sowie die Reiche vieler Einzelner, die immer noch versuchen, ihre eigene Show abzuziehen. All dies lässt Gott zu. Was wir da im Prediger gehört haben und auch aus unseren eigenen Erfahrungen können wir das ja bestätigen. Ja, es gibt mit dem Blick auf Gottes Reich auf Erden neben dem schon jetzt auch ein noch nicht. Aber die Realität ist, dass Gottes Reich jetzt schon Bürger aus Fleisch und Blut hat, die in dieses hineinversetzt wurden und daran gemeinsam arbeiten. Das können wir im Neuen Testament lesen und überall auf der Welt sehen. Der amerikanische Missionar Frank Laubach schildert in einem Buch ein persönliches Experiment. Er wollte versuchen, sich in jedem Augenblick seines Lebens dem Willen Gottes zu unterstellen. Im Januar 1930 begann er damit, seine Aufmerksamkeit in jeder Minute, mindestens eine Sekunde auf Jesus zu richten. Also in jeder Minute wollte er mal kurz an Jesus denken. Dies führte dazu, dass seine Arbeit und sein Alltag sich veränderten, selbst in kleinen Details. Nach nur 4 Wochen konnte er berichten: Ich fühle mich jede Stunde einfach getragen, während ich meinen Teil in einem Plan erfülle, der weit über mich selbst hinausreicht. Dieses Bewusstsein der Zusammenarbeit mit Gott in den kleinen Dingen ist das, was mich so erstaunt, denn nie zuvor habe ich so empfunden. Ich brauche etwas und indem ich mich umwende, stelle ich fest, dass es schon auf mich wartet. Gewiss muss ich arbeiten, aber Gott ist da und arbeitet mit mir. Von einem einsamen Missionsposten auf den Philippinen wurde Frank Laubach von Gott zu einem weltbekannten christlichen Staatsmann erhoben. Und obwohl er keine politischen Ämter innehatte, konnte er in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Außenpolitik der Vereinigten Staaten Einfluss nehmen. Vor allem aber diente er Jesus in dem Wissen, dass er seine brillanten Ideen und seine unglaubliche Energie dem ständigen, bewussten Kontakt mit Gott verdankte. Wenn wir durch unser wachsendes Vertrauen, also unseren wachsenden Glauben, lernen, unsere kleinen Angelegenheiten gemeinsam mit Gott zu regeln, dann wird er uns zu gegebener Zeit den Herrschaftsbereich, also den Wirkungsbereich, den Einflussbereich übergeben, den er uns von Anfang an zugedacht hat. Das finden wir auch im Matthäus-Evangelium, da, wo die Talente verteilt werden und am Ende gesehen wird, wer was daraus gemacht hat oder nicht. Da sagt der Herr am Ende auch, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Also noch einmal, wenn wir durch unser wachsendes Vertrauen lernen, unsere kleinen Angelegenheiten gemeinsam mit Gott zu regeln, dann wird er uns zu gegebener Zeit den Herrschaftsbereich, den Wirkungsbereich, also Einflussbereich übergeben, den er uns von Anfang an zugedacht hat. Was bedeutet das für ganz gewöhnliche Menschen wie dich und mich, für uns alle? Es gibt einen Plan, einen großen Plan. Und jeder von uns spielt eine Rolle in diesem Plan. Dein Leben hat Bedeutung. Mein Leben hat Bedeutung. Der Himmel ist offen. Mit Jesus kommt Gottes Reich zu uns auf die Erde, unter die Sonne. Alles ändert sich. Nichts ist mehr Hevel, sinnlos oder bedeutungslos. Weihnachten. Wie auch dein Weihnachten dieses Jahr aussehen mag, es gibt eine Einladung an dich und mich aus einer anderen Realität. Denk an die Hirten. In ihrem Alltag umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn. Du bist nicht gefangen, begrenzt in deiner Welt. Du bist frei. Und es ist kein Traum, keine Flucht. Es ist die Wahrheit. Der Himmel ist offen. Gottes Reich ist mitten unter uns. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist der Heiland geboren. Amen. Wir wollen noch eine kurze Zeit im Stillen, Jesus dafür danken. Ja, wollen wir noch kurz in Stille sein.